Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Simon Rohr und eben, ich werde heute über Schäfli und Ziegenböck predigen. Und ich sage euch, das wird tierisch gut. Ihr habt es aus dem Text ja jetzt, Matthäus 25, 31 bis 46, schon gehört. Und der Text ist eben schon mal im Ohr. Und ja, wir haben jetzt gesagt, es ist eine Stelle, die die letzten zwei Sonntage immer wieder aufgepoppt ist und einfach so schnell angeschnitten, vielleicht schnell zitiert, schnell erwähnt. Aber es ist auch ein Text, den ich finde, der es verdient hat, dass wir ihn mal für sich anschauen, ein Like nehmen und einfach dort eintauchen tun. Genau. Und die kommen eben auch Schäfe und Geissen, Ziegen vor. Und jetzt habe ich mir überlegt, sind ja die meisten von uns Stadtkinder und haben weder Schäfe noch Geissen daheim. Ich weiss, es gibt Ausnahmen, aber die meisten haben das nicht. Und das bedeutet, dass unser Wissen über die Tiere wahrscheinlich begrenzt ist. Und weil unser Bibeltext ja so von beiden Tierarten redet, ist es gar nicht schlecht, wenn wir unser Wissen schnell auf den neuesten Stand updaten tun, auffrischen tun. Und ich habe keine Mühe gescheut und wirklich einen pädagogisch wertvollen Film im Internet gesucht und dann auch gefunden. Und der vermittelt uns jetzt so die charakterlichen Unterschiede zwischen diesen beiden Tieren. Okay, pädagogisch wertvoll, es hat sich nicht gestimmt, aber unterhaltend. Ich glaube aber, man sieht den Unterschied gleich ein Stück weit. Sehr schön, oder? So die charakterlichen Eigenschaften. Ja. Ergänzend möchte ich noch sagen, dass sowohl Schaf wie eigentlich auch Geissen zur Gruppe der Ziegenartigen gehören. Sie gehören eigentlich zu der gleichen Gruppe. Ganz so wie wir Menschen eigentlich alle von Adam abstammen. Doch während Schaf auf die Stimme vom guten Hirt hören und sich dann auch auf die Führung verlöhnt oder wenigstens führen lernt, wollen die Ziegen eigentlich ihren eigenen Weg gehen und können auch einen Dickschädel haben und versuchen, den auch durchzusetzen. Und ich glaube, wir brauchen da gar nicht allzu lange zu suchen und wir sehen gewisse Parallelen von diesen Tierchen zu unserem Leben. Ich glaube, das entdecken wir dann noch schnell. Ja, also, tauchen wir aber jetzt ein in unseren Bibeltext. Wir kommen dann schon noch ein bisschen zu diesen Tierchen, auch noch einmal. Das Beste ist vielleicht gerade der Anfang von dem ganzen Abschnitt, der Vers 31. Der von einem kam mit, der Menschensohn wird wiederkommen. Der Menschensohn wird wiederkommen. Ich finde das mega hoffnungsvoll, oder? Fällt es doch gerade an. Der Menschensohn wird wiederkommen. Der Matthäus lässt keine Frage, oder lässt keine Zweifel zu dieser Frage auf, oder irgendwie, es ist für ihn einfach klar, er wird wiederkommen. Er versichert uns Leser, auch heute noch einmal, dass Jesus wiederkommt. Und darauf bauen wir ja unsere Hoffnung. Und wir tun das zu Recht, weil es steht auch da, er kommt wieder. Jesus kommt wieder. Und er kommt nicht, wie er gegangen ist, wieder. Nein. Er ist unscheinbar und allein gegangen. Aber beim Kommen, dort wird es anders sein. Er kommt in seiner Herrlichkeit und mit all seinen Engeln wieder steht. Und die Herrlichkeit, die dürfen wir uns so wie einen strahlenden Lichtglanz vorstellen. Das wird eine Erscheinung sein, die für alle Menschen sofort klar ist, was die Person da ist. Dass das Gottes Sohn ist und dass das der König von allen Königen wird sein. Nichts von unscheinbar, sondern etwas, eine Erscheinung, die sofort klar macht. So einen strahlenden Lichtglanz, wie wir es noch nie gesehen haben. Und wie gesagt, er wird nicht alleine kommen, sondern in Begleitung von Engeln. Habt ihr gehört, was für eine Zahl bei den Engeln, wie viel das sein werden? Alle. Die Zahl ist alle. Alle Engel werden dabei sein. Keiner bleibt im Himmel zurück, könnte man sich so vorstellen. Keiner will im Himmel bleiben. Alle wollen dabei sein, wenn der Messias wiederkommen wird. Niemand will das verpassen von den Engeln. Ja, genau. Und wenn er dann auf dieser Erde ist, dann wird er sich auf seinen Herrscherthron setzen. Und Jesus kommt also nicht einfach quasi, um seine Macht auch zu zeigen, sondern er kommt dann wirklich, um zu regieren. Wenn steht Herrscherthron, wo er wird draufhocken, Das ist nicht einfach nur ein Repräsentieren. Das ist ein Regieren, ein aktives Eingreifen, ein aktives Zutun. Er tritt als Richter über alle Völker auf und das bedeutet auch, dass jetzt noch die Zeit der Umkehr und der Buße ist, aber dann kommt auch die Zeit vom Gericht. Wenn der Richter kommt, dann gilt es ernst. Es werden sich alle Völker vor dem Thron Jesu versammeln. Und alle Völker dürfen wir hier auch wieder ganz wörtlich verstehen. Gemeint sind alle Völker, die es je schon gab, seit Adam und Eva, bis zu dem Tag, wo noch wird kommen, also Vergangenheit und Zukunft. Alle Völker werden sich vor dem Thron versammeln. Und stellt euch jetzt mal das Bild vor, Jesus auf seinem Herrscherthron und eine unüberschaubare Zahl von Engeln, alle Engeln, sind davor versammelt und wieder alle Völker von dieser Welt. Was für einen gewaltigen Auflauf. Ich finde, das ist ein Hühnerhaut-Moment, oder, wenn wir uns das vorstellen. Das ist etwas Gewaltiges. Wir können es so ein bisschen schnell überlesen, weil es so komprimiert da steht. Aber wenn wir das Bild ein bisschen entfalten, das ist wirklich etwas Gewaltiges. Und dann fängt er an. Er ruft Einzelne aus der Masse raus und weist ihnen einen Platz zu. Entweder zu seiner Rechten oder zu seiner Linken. Ja, Jesus wird alle in zwei Gruppen aufteilen. Und in dem Text steht, dass Jesus wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Die Schafe wird er zu seiner Rechten platzieren und eben die Geissböcke zu seiner Linken. Und keine Angst, Jesus wird die Aufteilung ganz genau machen. Niemand wird am falschen Ort stehen. Wir müssen keine Angst haben, dass wir irgendwie falsch eingeteilt werden oder so. Jesus wird absolut gerecht handeln. Und gerecht bedeutet aber auch, dass sich niemand kann irgendwie in die falsche Gruppe hineinschummeln. Gerecht heisst gerecht. Niemand wird fälschlicherweise an einen Ort gestellt, aber niemand kann sich irgendetwas erschummeln. Gerecht ist gerecht. Also schauen wir uns jetzt die beiden Gruppen an, die hier beschrieben sind. Eigentlich redet Jesus zuerst über die Schafe, aber ich kehre die Reihenfolge um und ich fahre zuerst bei den Geissen an. Jesus wendet sich dieser Gruppe zu seiner Linken zu. Und für die können es eigentlich gerade nicht schlimmer anfangen als schon die ersten Worte, wo Jesus ihnen sagt. Er sagt: Geht weg von mir, Gott hat euch verflucht. Ihr gehört in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Da wird nicht lange drum herum geredet. Es gibt nicht noch lange eine Einleitung oder noch irgendwie so ein bisschen ein Abholen. Gerade Klartext. Gott hat euch verflucht. Indem Jesus das sagt, bezeugt er auch, dass er quasi in der Vollmacht von Gott jetzt hier handeln tut. Er nimmt Bezug auf Gott. Er gibt preis, dass er weiß, was Gottes Willen ist und dass er dementsprechend handeln tut. Genau, und er erwartet nicht einmal eine Antwort ab oder so von ihnen, sondern er kommt gerade zu der Begründung von seinem Urteil. Jedes Urteil braucht eine Begründung. Und die liefert er dieser Gruppe dann auch. Das ist dann Vers 42 und 43. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht als Gast aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir keine Kleider gegeben. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Das sitzt, oder? Wenn du so etwas hörst, zusammen mit dem Urteil, Begründung und zu urteilen, das sitzt. Was für gewaltige Vorwürfe. Sie hätten ihm, dem König, kein Essen und Trinken gegeben. Sie haben ihn nicht als Gast aufgenommen. Er als König von allen Völkern. Als er nackt war, haben sie ihm keine Kleider gegeben. Und als er im Gefängnis war und krank war, haben sich niemand um ihn gekümmert. Das kann doch nicht sein, werden die Leute wahrscheinlich denken. Welcher Mensch hat dem herrlichen König nicht in einer Notsituation geholfen? Und überhaupt, so ein König war doch nie im Gefängnis. Die Vorwürfe scheinen vielleicht sogar unhaltbar zu sein. Und in der Bibel steht, dass die Anklagten Jesus antworten werden. Und ich stelle mir vor, das klingt jetzt total verharmlosend. Die Anklagten antworten ihm. Das wird doch ein Geschrei und ein Geflänge nach dem Urteil und nach diesen Vorwürfen. Gerade wenn du noch denkst, die sind nicht haltbar, die sind nicht rechtens. Das wird sicher nicht so ruhig ablaufen, wie es hier steht. Ja, wer lässt schon so eine Anschuldigung gerne auf sich sitzen? Wer will schon zu der Gruppe gehören, die für das ewige Feuer bestimmt ist? Niemand, oder? Ich glaube, sie werden alles abstreiten. Und auch fragen, wie Kinder das einmal fragen, wenn soll ich das gemacht haben? Oder? Sag mir, wenn ich das gemacht habe. Ja, und Jesus wird ihnen eine Antwort geben auf das. Im Vers 45. Was ihr für andere nicht getan habt, und wenn sie noch so unbedeutend waren, das habt ihr auch für mich nicht getan. Die Gruppe zu seiner Linken, die Geister, die haben also nicht nach dem Willen Gottes gelebt. Sie haben sich nicht um die Geringsten in der Gesellschaft gekümmert. Sie haben gelebt, wie sie haben wollen. Und sie haben sich vor allem nie darum gekümmert, was Gottes Wille ist, was er von ihnen möchte. Und jetzt bekommen sie ihre Rechnung serviert. Ich finde den Preis extrem hoch. Er ist grausam hoch, oder? In einer Übersetzung, die sehr auf eine Jugendsprache fokussiert und ausgerichtet ist, steht geschrieben, und sie werden für immer vom Platz gestellt werden. Sie werden dafür ewig bestraft werden. Die anderen aber, die Schafe also, die das getan haben, worauf Gott Bock hatte, die werden richtig absahnen, sie werden ewig leben. Mir geht es um das Bild vom Platz gestellt. Wenn ein Fußballspieler mit einer roten Karte vom Platz gestellt wird, dann sieht man einmal, was da schon für eine Welt zusammenbricht. Oder? Da kommt auch schon Emotionen und eine Theatralik auf. Und da scheint schon um wahnsinnig viel zu gehen. Effektiv geht es um 1, 2 oder 3 Spiele, je nach Schwere auch vom Vergehen. Aber hier in Matthäus 25 steht, dass man für immer, für ewig bestraft wird. Das ist nicht einfach eine gewisse Zeit, sondern eben immer. Es wird ein Urteil sein, ohne eine Aussicht auf Berufung. Ganz anders wird es denen gehen, die das gemacht haben, was Gottes Wille ist. Die haben vielleicht müssen zu Lebzeiten einiges ertragen in ihrem Leben. Die haben vielleicht müssen unten durchgehen. Die haben es vielleicht nicht immer einfach gehabt. Gerade auch, weil sie immer auch haben wollen für andere schauen und nicht einfach nur immer für ihren eigenen Vorteil gelebt haben. Aber jetzt werden sie dafür das ewige Leben empfangen. Und das wird kein langweiliges oder eintöniges Leben sein, gar nicht. Es wird ein extrem erfülltes Leben sein und ein Leben, das nie enden wird. Und damit sind wir eigentlich auch schon in der zweiten Gruppe von den Schäfli angelangt. Wir wenden uns also jetzt von denen links ab und wenden uns denen rechts zu von Jesus. Und ja, ich würde sagen, das ist die glückliche Seite. Denen, wo es gut gehen darf. Und die Gruppe wird von Jesus mit den Gesegneten angesprochen. Er spricht ihnen eben zu, dass sie das Reich Gottes erben werden. Und auch da verkündet Jesus sein Urteil und tut dann gerade noch die Begründung abgeben. Im Gegensatz zu den Böcken haben die Schafe eben dem König Essen und Trinken gegeben. Sie haben ihn als Gast aufgenommen. Und als er, der König über alle Völker, nackt war, haben sie ihm Kleider gegeben. Und als er krank war und im Gefängnis gelegen ist, dort haben sie sich um ihn gekümmert und ihn besucht. Es scheint, als hätten sie alles richtig gemacht. Und der Lohn dafür ist absolut riesig. Gesegnet seien sie und eben Erben werden sie. Aber wie reagieren sie denn darauf? Sie können es nicht glauben. Auch sie haben zuerst noch einmal zurückfragen, wenn denn Jesus bei ihnen war und wenn sie denn die Hilfe ihm auch gegeben haben. Sie können das auch gar nicht glauben. Und da kommt dann der Vers 40 ins Spiel, wo Jesus ihnen antwortet: Amen, das sage ich euch, was ihr für einen meiner Brüder oder eine meiner Schwestern getan habt. Und wenn sie noch so unbedeutend sind, das habt ihr für mich getan. Und wir alle wissen, dass wenn Jesus da von Schwestern und Brüdern redet, dass dann Menschen gemeint sind, die an Jesus als Sohn Gottes glauben. Und so erklärt es Jesus auch noch einmal. Ich habe noch rasch eine andere Stelle, wo das noch genauer noch erklärt. Matthäus 10. Da. Matthäus 10, 48 bis 50. Dort sagt Jesus selber: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Er zeigt mit seiner Hand auf seine Jünger und sagt: Sieh doch, das sind meine Mutter und meine Brüder. Wer tut, was mein Vater im Himmel will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Gemeint sind also ganz klar Nachfolger von Jesus Christus. Und dabei soll es eben keine Rolle spielen, ob die Nachfolger in unseren Augen bedeutend sind oder nicht. Es spielt keine Rolle, ob jemand berühmt ist von diesen Nachfolgern oder jemand vielleicht ganz unscheinbar und ganz unbekannt. Wir sollen nicht mit unseren Augen das einteilen. Dann sind wir ehrlich, jemandem zu helfen, der eine gewisse Stellung hat, der eine gewisse Berühmtheit geniesst. Das würden noch viele tun. Aber jemandem zu helfen, der das Ansehen nicht geniesst, der überhaupt kein Ansehen geniesst, ich finde, das zeugt erst von wahrer Nächstenliebe. Und Jesus verlangt also, dass alle Völker seinen Schwestern, seinen Brüdern dienen sollen. Alle Völker sollen ihnen dienen. Alle werden daran gemessen. Das haben Sie vielleicht noch gar nie gesehen, oder? Alle Völker sollen den Geschwistern von Jesus dienen. Und wenn wir jetzt schlau sind, könnte man sagen: Ja, ich bin ja Christ, dann kann ich mich jetzt entspannt zurücklehnen und mir von diesen Völkern dienen lassen. Das ist eine nette Auslegung, aber sie ist falsch. Nur weil ich ein Jünger Jesu bin, bin ich nicht einfach der Pflicht entlassen, sondern ich soll auch anderen Gläubigen natürlich dienen. Das gilt für mich genauso. Wir sind von Jesus angehalten, anderen Gläubigen zu dienen. Die Gläubigen sollen sich gegenseitig auch dienen. Ja, wir sollen einander stets im Blick haben, so dass wir erkennen, wenn jemand unsere Hilfe brauchen tut. Im Idealfall wird es selten erreicht, aber es ist gut, wir wissen mal darum. Im Idealfall muss gar niemand um Hilfe bitten. Im Idealfall erkennen wir voran, wenn jetzt eine Situation eintritt, wo jemand Hilfe würde brauchen. Und wir stehen schon parat und würden ihm schon helfen. Im Idealfall sind wir bereit zu dienen, einfach schon, wenn wir jetzt gerade sehen, dass die Möglichkeit aufgeht, dass unsere Hilfe gebraucht würde. Und ich habe gesagt, das Ideal wird selten erreicht. Oder wenn mal für eine einzelne Situation. Und dann dürfen wir uns richtig freuen. Aber ich finde, wir können uns ja gleich so innerlich ein bisschen immer mehr auf das Ideal zubewegen. Und das wäre schön. Und wenn du heute nicht alleine zu Mittag isst, und das werden die meisten sein, die nicht alleine zu Mittag essen, oder zu Nacht, oder einfach die nächste Mahlzeit, die heute nimmst, dann könntest du ein kleines Experiment machen. Jeder, der am Tisch hockt, darf nicht sagen, was er braucht oder was er möchte, was ihm fehlt. Einfach nicht. Und auch nicht mit den Augen irgendwie. Weißt, man kann ja auf verschiedene Arten etwas zeigen. Einfach nicht zeigen. Alle anderen müssen dafür sorgen, dass alle immer das haben, was sie brauchen. Aufmerksamkeit ein bisschen einüben. Ist das Glas leer? Möchte er noch etwas nachgeschöpft haben? Oh, der heisst mit der Hand. Wahrscheinlich hat er keine Gabel bekommen. Ein bisschen schauen, was da genau läuft. Und das Experiment ist dann glückt, wenn am Schluss vom Essen alle können sagen, es ist gut zu ihnen geschaut worden. Und ihr werdet sehen, das ist überhaupt nicht einfach. Man schafft es immer für einen Moment, konzentriert sich aufs andere oder auf die anderen und plötzlich kehrt man wieder. Und achtet sich wieder nicht mehr und dann muss man sich wieder einen Ruck geben. Es ist dauernd, sondern man tappt sich immer wieder, wie man denkt, oh, jetzt müsste ich noch auf den anderen schauen. Macht das einmal. Aber wenn man das ein paar Mal wiederholt, hey, da, man wird besser in dem. Es wird einfacher. Und sonst doch auch im Alltag, gerade mit dem Dienen, finde ich. Im Nächsten zu dienen ist am Anfang schwierig. Oder nicht einfach, sagen wir mal. Eigene Bedürfnisse und eigene Pläne müssen zurückgestellt werden. Und oft muss man sich auch zuerst so ein bisschen einen Ruck geben. Okay, jetzt mache ich es. Aber auch da hilft Übung. Wenn man das immer wieder macht und sich nicht nur an diesen Misserfolg irgendwie dann immer aufregt und nur auf die konzentriert, sondern auch das sieht, was klappt und dass er Freude hat daran, dann wird man besser in dem. Vergessen wir ja nicht, dass der Dienst untereinander, der Dienst an den Gläubigen, an Brüder und Schwestern von Jesus gleichzustellen ist, wie wenn wir Jesus selber dienen würden. Das ist ganz wichtig. Wir lesen das so schnell. Aber tragen wir das wirklich in unserem Herzen? Haben wir die Worte wirklich abgespeichert in uns? Ich nicht. Nicht immer. Aber ich kann ja daran arbeiten, dass ich immer öfters daran denke. Wenn du das nächste Mal jemandem dienen könntest, dann frag dich doch schnell, würde ich dieser Person helfen, wenn sie Jesus wäre? Wir würden wahrscheinlich ganz anders reagieren. Und es ist noch eine gute Frage, das immer wieder so zu überprüfen. Und wir dürfen übrigens ruhig bei unserem Nächsten bleiben. Also wir müssen dann nicht für alle Menschen plötzlich also ausufern und sagen, jetzt muss ich mich komplett den anderen dienen. Es geht wirklich um die Leute, die in meinem Umkreis rum sind. Um die soll ich mich mal kümmern. Ich habe in einem Kommentar zu diesem Abschnitt von Gerhard Meyer, das ist ein Theologe, habe ich etwas Schönes gelesen, das möchte ich mit euch teilen. Er hat geschrieben, die Gesegneten haben nicht dafür gesorgt, dass kein Hunger mehr in der Welt war, dass Krankheit abgeschafft wurde, dass man keine Gefängnisse mehr brauche, sondern sie haben in den bestehenden Verhältnissen einfach persönliche, hilfreiche Zuwendung geschenkt. Es sind Hilfen, die jeder schlichte Mensch gewähren kann. Zu essen und zu trinken geben, aufnehmen, kleiden, nach dem anderen schauen. Sind solche Forderungen zu hoch? Auf keinen Fall, schrieb er. Und ich finde auch, auf keinen Fall ist das eine grosse Forderung. Das macht es aber auch nicht einfach. Aber wir müssen ein bisschen dran und wir dürfen da dran gehen und auch da drin wachsen. Ich finde aber auch, dass Jesus da nicht zu viel von uns verlangt. Kennt ihr das Sprichwort, wenn jeder für sich schaut, ist auch für jeden geschaut? Mathematisch ist das, glaube ich, richtig, oder? Aber sonst ist das wahrscheinlich ja, nicht viel Gutes dran. Ich finde eben, so soll es ja genau nicht sein. Wir sind angehalten, für Gläubige, für unsere Gemeinschaft, für unseren Nächsten zu helfen. Und wenn man noch das Doppelgebot von der Liebe dazu nimmt, dann gibt es wirklich keinen Menschen in unserem Umfeld, wo wir nicht angehalten wären, ihm zu dienen, ihm zu helfen, für ihn zu schauen. Und erinnert ihr euch? Ja, sicher, oder? Noch an das Video vom Anfang. Geissen und Schäfli sind unterschiedlich. Die einen schauen für sich und tun, was sie wollen, und die anderen folgen in einem Hirt. Und natürlich haben auch Schafe ihren Kopf. Und manchmal wollen sie anders wie der Hirt. Aber sie sind dennoch charakterlich anders als Geissen. Sie sind anders. Es geht gar nicht um Perfektion. Wir wollen die Schäfchen nicht in den Himmel lüpfen. Aber sie sind anders. Also schau, dass du ein Schäfchen bist und auf deinen Herd hörst und hilf deinen Brüdern und deinen Schwestern. Und ganz wichtig, freu dich auf die Wiederkunft von Jesus Christus. Denk daran, der Abschnitt fängt mit dem an. Jesus Christus kommt wieder. Freu dich auf das Ereignis. Ein bombastisches Ereignis, wo sich kein einziger Engel entgehen lassen will. Aber wir dürfen uns auch schon darauf freuen. Wenn die Engel schon so sich darauf freuen und dort voll und ganz dabei sein, freuen wir uns unbedingt auf das Ereignis. Ich bete mit uns. Jesus, ich freue mich wirklich auf den Moment, wenn du wiederkommen wirst. Und einfach schon nur das Bild von allen Engeln werden dich begleiten. Was für ein gewaltiges Bild. Und wie wird auch der Lichtglanz aussehen? Wie wird die Herrlichkeit aussehen, mit der du wirst kommen? Aber wir sind gespannt, Jesus. Wir sind gespannt. Und wir wollen uns darauf freuen. Und ich bitte dich auch, dass du uns die Freude immer mehr ins Herz legst und dass die Freude immer noch mehr wachsen darf. Und Jesus, der Rest von dem Text ist aber sehr ernst. Wie du Menschheit richten tust. Und ich bitte dich, dass, ja, dass wir wirklich dürfen, ein weiches und offenes Herz haben, zum Dienen, zum zu schauen, was die Nöte sind. Und da den Leuten in unserem Umfeld wirklich dürfen zu helfen. Und ich bitte dich aber auch, dass wir ein weiches und ein offenes Herz dürfen haben für die Menschen, die das noch nicht tun. Wir wollen nicht einfach zufrieden sein mit dem Status quo, Jesus. Ich wünsche mir, dass noch ganz viele Böcke zu Schäfchen werden. Jetzt ist noch die Zeit der Gnade. Jetzt kann noch alles anders sein. Jetzt ist noch nicht der Moment der Abrechnung. Und ich bitte dich auch, dass du uns da helfen tust, dein Evangelium noch in die Welt zu tragen. Die Gnadenzeit noch auszurufen. Danke, Jesus, dass du uns auch da dabei helfen tust. Amen.